Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben einen klaren Regierungsauftrag. Darüber gab es auch große Einigkeit.
Kanzlerin Angela Merkel will mit ihrer Union regieren in den nächsten 4 Jahren. Bloß mit wem, ist die Frage. Denn Martin Schulz und die SPD sagen:
Wir sind die Opposition in diesem Lande.
Also die CDU hat gewonnen und verloren. Die SPD einfach nur verloren und will auf keinen Fall regieren. Grüne und Linke sind mit ihren Ergebnissen eigentlich ganz zufrieden. Die FDP ist wieder drin im Bundestag. Und drin ist auch zum ersten Mal die AfD als drittstärkste Kraft. Aber deren Parteivorsitzende will nicht mitmachen. Die Bundestagswahl und ihre Konsequenzen sind jetzt Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Union 33,0%. SPD 20,5%. AfD 12,6, FDP 10,7, Linke 9,2 und Grüne 8,9%. Das sind die nackten Zahlen nach der Bundestagswahl. Einen Tag danach gibt es die ersten Entscheidungen, die ersten Tendenzen und auch die ersten Überraschungen. Fangen wir an mit der SPD. Eindeutiger Wahlverlierer mit dem schlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, hat Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender Martin Schulz heute gesagt. Und wir starten in die neue Saison. Und diese Saison will die SPD auf jeden Fall in der Opposition verbringen.
In der Demokratie ist vielleicht sogar die Opposition die entscheidendere Kraft als die Regierung. Weil es ist die Opposition, die der Regierung zeigt, was sie falsch macht. Und es ist die Opposition, die einer Regierung zeigen muss, welche Alternative es zur Regierung gibt.
Fraktionschefin könnte Andrea Nahles werden. Bisher war sie Arbeitsministerin. Entschieden werden soll das übermorgen. Trotz der Regierungsabsage der SPD, Kanzlerin Angela Merkel hat angekündigt:
Wir werden natürlich das Gespräch suchen, sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen, aber ich füge hinzu, auch mit der SPD. Denn es ist ja, glaube ich, wichtig, dass Deutschland eine stabile, eine gute Regierung bekommt.
Die Alternative zur bisherigen Großen Koalition ist nach dieser Wahl Jamaika, wenn es nicht auf Neuwahlen hinauslaufen soll. Also eine Koalition aus Union, FDP und Grünen. Aber die Frage ist, ob sich Schwarz, Gelb und Grün zu einer Koalition zusammenraufen können. Die Gespräche werden auf jeden Fall hart, sagen alle Parteien. Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir.
Also Zwangsläufigkeiten gibt es nicht, sondern wir verhandeln und gehen da rein mit der Haltung, wir wollen die Gespräche erfolgreich führen, aber das hängt an den Inhalten, an nichts anderem.
Ähnlich hört sich das auch aus der FDP an. Generalsekretärin Nicola Beer hat in der ARD gesagt, dass die FDP für eine Trendwende stehe, für ein Einwanderungsgesetz, für mehr Digitalisierung, für Steuersenkungen.
Wir gehen offen in diese Gespräche, wir gehen auch verantwortungsvoll mit dieser Rolle jetzt um. Aber wir sind gespannt, ob es bei den Partnern von der Christdemokratie und den Grünen möglich sein wird, sich auf solche neuen Zukunftsthemen einzulassen.
Auch innerhalb der Union ist die Lage angespannt. Kurzzeitig kam heute Mittag sogar die Frage auf, bleibt es überhaupt dabei, dass CDU und CSU weiter als Fraktionsgemeinschaft zusammenarbeiten? CSU-Chef Horst Seehofer hat darüber den Parteivorstand abstimmen lassen. Der hat zwar einstimmig für eine Fraktionsgemeinschaft gestimmt, trotzdem heißt es aus der CSU, erstmal müssen wir mit der CDU alle kritischen Punkte klären, bevor es Sondierungsgespräche mit den anderen gibt. Einer dieser Punkte, die Obergrenze für Flüchtlinge. Seehofer bleibt dabei, mit uns muss die kommen.
Das ist, gehört doch zu unserer Selbstachtung, dass wir das, was wir der Bevölkerung jetzt monatelang zugesagt haben, auch weiter verfolgen und darauf bestehen.
Seehofer hatte schon am Wahlabend analysiert, die Union habe bei der Wahl deshalb so schlecht abgeschnitten und die AfD so gut, weil sie die rechte Flanke offen gelassen habe. Die AfD ist jetzt drittstärkste Kraft mit 12,6%, 94 Sitze im Bundestag. In Sachsen hat die AfD sogar besser abgeschnitten als die CDU. Ein Direktmandat hat auch die Parteivorsitzende Frauke Petry geholt, aber die will in der Fraktion nicht mitmachen. Sie hat angekündigt,
dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde.
Petry sagt, einige Parteimitglieder hätten abseitige Positionen. Sie dagegen wolle Realpolitik machen. Sie will in Zukunft alleine im Parlament sitzen. Andere aus der AfD-Spitze wollen Petry jetzt loswerden und haben sie aufgefordert, ihren Parteivorsitz niederzulegen und aus der Partei auszutreten. AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland hat Petry vorgeworfen, der Partei zu schaden. Und er hat heute nochmal erklärt, wie er seine Äußerungen vom Wahlabend gemeint hat. Da hatte er gesagt, wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Dieses Wort zurückholen ist symbolisch gemeint, will sagen, ich will nicht Deutschland verlieren an eine Invasion von fremden Menschen aus fremden Kulturen. Ganz einfach.
Politikwissenschaftler Hans Vorländer von der TU Dresden sagt im Deutschlandfunk, der Schritt von Frauke Petri zeigt nur das, was man schon lange in der AfD sieht.
Es gibt mindestens zwei Richtungen, einen sehr rechtsextremen, nationalistisch-konservativen und dann einen, der noch aus der alten Lucke-Konstellation übrig geblieben war, ein eher konservativer, zum Teil auch wirtschaftsliberaler Flügel. Und da sind die Spaltungstendenzen lange Zeit sichtbar gewesen und jetzt sind sie richtig aufgebrochen.
Theoretisch könnte Frauke Petri eine eigene Fraktion gründen, wenn sie es schafft, 30 Unterstützer mitzunehmen. Vorländer hält das für nicht unwahrscheinlich. Er glaubt, dass die Streitereien jetzt erst richtig losgehen. Da könnte sich also noch einiges verschieben im zukünftigen Bundestag. Eins ist auf jeden Fall jetzt schon klar, der neue Bundestag wird auch der größte in der Geschichte der Bundesrepublik mit 709 Abgeordneten. Das liegt an den Überhangmandaten und an den Ausgleichsmandaten. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei über die Erststimme mehr Abgeordnete in den Bundestag schicken kann, als ihr nach den Zweitstimmen zustehen würden. Und für jedes Überhangmandat einer Partei bekommen auch die anderen Parteien mehr Sitze. Die Regelung galt schon bei der letzten Bundestagswahl 2013. Aber weil im neuen Bundestag mehr Fraktionen sind als im alten, steigt die Zahl noch mal mehr an.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Entscheidung der SPD, in die Opposition zu gehen, wird von den Usern im Netz unterschiedlich bewertet. Marco Ritz greift bei Facebook wie Martin Schulz zum Fußballvergleich und schreibt, manchmal muss man absteigen, um gestärkt nach oben zu kommen. Und Kerstin Krüger sieht das ähnlich. Beste Entscheidung und bloß nicht irre machen lassen von FDP und Grünen, die jetzt nur Panik schieben, dass sie unter der CDU mit in Regierungsverantwortung müssen und versuchen, der SPD jetzt wieder den schwarzen Peter zuzuschieben. Sollen die doch mal zeigen, wie sie sich so schlagen, wenn sie konsensfähig sein müssen. User Duisburg sieht das auf der Seite der Tagesschau anders. Alles ist besser als Opposition. Deshalb war die Entscheidung der SPD-Spitze, diese Entscheidung zu fällen, ohne die Basis zu fragen, Schwachsinn. Sowohl die FDP als auch die Grünen können ganz viel bewegen. Den schwarzen Peter hat Frau Merkel, denn sie hat die CSU. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Jamaika eine so gute Politik macht, dass sie in 4 Jahren wiedergewählt würde. Zumindest erhoffe ich mir das für unser Land. So Heulsusen wie die SPD braucht keiner, die die Schuld nur bei den anderen suchen, obwohl sie in der Regierung waren. Gunilla Pavel kommentiert bei Facebook Frauke Petris Entschluss, nicht in der AfD-Fraktion mitzumachen. Drama. Mal sehen, was noch alles passiert. Spannend ist es. Dumm nur, dass das alles blutiger Ernst ist und kein Schauspiel, oder? Und Ralf Maas meint, schon seit einem Jahr mein Reden, die AfD zerlegt sich selbst. Wenn der Partei allerdings weiterhin mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als der teilweise desaströsen Regierungsarbeit der Altparteien, fängt die AfD sich vielleicht doch noch.
Was noch wichtig wird.
Gerade läuft die 4. Brexit-Verhandlungsrunde zwischen Großbritannien und der EU. Es geht um die Bedingungen für den EU-Austritt der Briten. Inzwischen wird die Zeit knapp, denn die bisherigen Verhandlungsrunden haben so gut wie keine Ergebnisse gebracht.
The clock is ticking.
Die Uhr tickt, das hat der EU-Chefunterhändler Michel Barnier schon mehrmals gesagt. Denn schon beim EU-Gipfel in ein paar Wochen sollen die Staats- und Regierungschefs entscheiden, ob die Brexit-Verhandlungen in die zweite Phase gehen können, also ob es demnächst auch um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Seiten gehen soll. Allerdings müssten dafür erstmal grundsätzliche Fragen geklärt werden. Was bezahlen die Briten bei der großen Schlussrechnung, wenn sie austreten? Welche Rechte haben die rund 3 Millionen EU-Bürger, die in Großbritannien leben? Und was passiert mit der Grenze zwischen Irland und Nordirland, die ja mit dem Brexit zur EU-Außengrenze wird? Darüber gibt es immer noch keine Einigung. Voraussichtlich bis Donnerstag wollen die EU und Großbritannien über diese Fragen verhandeln.
Und sonst in der Welt?
Im Nordirak haben heute viele Kurden darüber abgestimmt, ob sie einen eigenen Staat bekommen sollen. Bei dem Referendum durften rund 5 Millionen Menschen in der Region Kurdistan mitmachen. Die irakische Zentralregierung hält die Abstimmung allerdings für verfassungswidrig. Sie hat andere Länder aufgefordert, kein Öl mehr aus den kurdischen Gebieten zu kaufen. Außerdem sollten die Türkei und der Iran ihre Grenzen zu Kurdistan schließen. Unklar ist, ob das tatsächlich passiert. Ein Ergebnis des Referendums in Kurdistan gibt es bisher nicht. Beobachter gehen aber davon aus, dass sich eine Mehrheit für die Unabhängigkeit ausgesprochen hat. Die Kurden verfügen in ihren Gebieten im Nordirak schon jetzt über viel Autonomie. Sie haben zum Beispiel eine eigene Regierung und ein eigenes Parlament. Außerdem verkaufen sie selbst Öl in die Türkei. Die Weltgesundheitsorganisation befürchtet, dass in rund 70 Flüchtlingslagern in Bangladesch die Cholera ausbrechen könnte. Dorthin sind mehr als 430.000 muslimische Rohingya geflohen, aus dem überwiegend buddhistischen Myanmar. Die Menschen sind allerdings in Flüchtlingscamps angekommen, in denen schon vorher über 300.000 Menschen lebten. Dort gibt es kaum Zugang zu sauberem Trinkwasser, sanitäre Einrichtungen fehlen und auch Lebensmittel und Medikamente werden knapp. In Myanmar war der Konflikt zwischen Rohingya-Rebellen und Sicherheitskräften Ende August eskaliert. Die UNO spricht von ethnischen Säuberungen durch die Armee. Belegen lässt sich das bisher nicht, weil weder Journalisten noch UNO-Beobachter in das Gebiet reisen dürfen. In London will die Stadtverwaltung dem Fahrdienstvermittler Uber die Lizenz entziehen. Fast 800.000 Menschen wollen das aber mit einer Online-Petition verhindern. Sie finden, Uber biete sichere, zuverlässige und günstige Fahrten an. Ein Verbot der beliebten App passe nicht in ein weltoffenes London, das innovative Firmen unterstützen müsse. Die Londoner Transportbehörde wirft Uber vor, nicht transparent genug zu sein. Das Unternehmen kümmere sich auch nicht genug um die Sicherheit seiner Kunden. Schon länger beschweren sich Gewerkschaften, Politiker und Taxifahrer über den Fahrdienstvermittler. Uber hat inzwischen Fehler eingeräumt und sich bei seinen Londoner Kunden entschuldigt. In der britischen Hauptstadt nutzen rund 40.000 Fahrer und 3,5 Millionen Passagiere die Uber-App.
Wissensnachrichten.
Der Kiwi ist ein seltsamer Vogel. Es gibt ihn nur in Neuseeland, fliegen kann er schon mal nicht. Vom Aussterben ist er auch bedroht und blind wird er wohl auch noch. Das haben US-Wissenschaftler jetzt entdeckt. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten, was ist da los?
Da haben sich US-Forscher 160 freilebende Okarito-Kiwi genauer angeschaut. Das ist eine von insgesamt 5 Kiwi-Arten auf Neuseeland. Die Wissenschaftler, die checken die Vögel immer mal wieder, weil die ja vom Aussterben bedroht sind. Und sie haben festgestellt, etwa ein Drittel der nun untersuchten Vögel hatte Augenschäden an mindestens einem Auge. Und 3 der Vögel waren sogar ganz blind. Ansonsten ging es denen aber erstaunlich gut.
Aber ich meine, das könnte ja auch Zufall sein, dass sie blind sind. Also quasi ungewollt.
Möglich, aber nicht wahrscheinlich, sagen die Forscher. Die Kiwi sind nämlich nachtaktive Vögel. Das gibt es so oft jetzt auch nicht. Normalerweise haben nachtaktive Tiere relativ große Augen, damit selbst das kleinste bisschen Licht von ihnen noch genutzt werden kann. Die Kiwi haben aber im Verhältnis zum Körpergewicht die kleinsten Vogelaugen überhaupt und das spiegelt sich dann auch im Gehirn wieder. Die visuellen Gehirnregionen sind deutlich kleiner ausgebildet als bei anderen Vogelarten.
Also im Prinzip alles nicht auf Sehen ausgerichtet.
Genau, und das braucht er auch nicht, weil das beim Kiwi wettgemacht wird durch den Geruchssinn, der sehr ausgeprägt ist, durch sein gutes Gehör und durch seinen guten Tastsinn. Also die Spitze seines langen, dünnen Schnabels ist nämlich sehr empfindlich.
Das heißt, die Evolution hat die Finger im Spiel und entschieden, dass die Vögel nicht mehr sehen müssen.
Belegen können die Forscher das noch nicht, aber es könnte eben sein, dass man hier ein Beispiel für die sogenannte regressive Evolution hat, also dass sich Merkmale im Prinzip wieder zurückbilden, weil ihr Erhalt einfach Energieverschwendung ist. Eine andere Möglichkeit wäre, dass daran ein bestimmtes Gen schuld ist, das sogenannte Sonic Hedgehog-Gen. Das ist bei der Entwicklung von Organismen wichtig und da wäre die Vermutung, dass das Gen quasi den Geruchs- und den Tastsinn auf Kosten des Sehsinns ausbaut.
Jetzt bleiben wir kurz beim Tasten. Das machen wir ja mit den Fingern voran und heutzutage am liebsten auf unseren Smartphones. Da nutzen wir zum Entsperren auch gerne mal unseren Fingerabdruck, weil der einzigartig ist.
Ja, das heißt aber nicht, dass die Sensoren sich nicht überlisten ließen. Es gibt schon Sensoren, die merken, ob das nur ein Plastikfinger mit einem geklauten Abdruck ist oder ein echter Finger. Aber selbst diese Sensoren haben Wissenschaftler jetzt ausgetrickst. Diese Sensoren überprüfen nämlich nicht nur optisch die Rippen und das Muster des Abdrucks, sondern auch die Leitfähigkeit der Haut. Und Forscher der Michigan State University haben jetzt einen falschen Finger entwickelt, der aus einem Spezialsilikon besteht, das ähnlich leitfähig ist wie die menschliche Haut. Dafür nehmen die Forscher einen Fingerabdruck von der glatten Oberfläche und erstellen dann so eine Form. Und die wird mit flüssigem Silikon aufgefüllt, mit Hautfarbe vermischt und gehärtet. Sieht sehr echt aus. Und das Ergebnis ist ein kleiner Fingerling. Den kann man sich samt Fake-Abdruck auf den eigenen Finger drüberziehen. Ja, die Absicht der Forscher ist allerdings alles andere als kriminell. Sie hoffen, mithilfe ihres falschen Fingers Sensoren noch besser und sicherer zu machen.
Jetzt waren wir ganz am Anfang schon in Neuseeland beim Kiwi. Da kommen wir jetzt auch nochmal in die Nähe und zwar nach Australien. Da sorgt ein Buckelwal nach seinem Tod gerade für viel Aufsehen.
Dieser Buckelwal, der ist 18 Tonnen schwer und das tote Tier war letzte Woche an einem Strand in Port Macquarie im Osten des Landes angeschwemmt worden. Erst hatten die Behörden versucht, den Kadaver wieder zurück ins Meer zu schleppen. Das hat aber nicht geklappt. Das 12 Meter lange Tier ist da einfach hängen geblieben an Felsen. Also wurde der Wal im Sand verbuddelt. Seitdem befürchten die Anwohner aber, dass Waltran und Fett ins Meer gelangen und Haie anlocken könnte. Tatsächlich wurden schon nämlich mehrere Haie in der Nähe gesichtet. Deshalb wird der Wal jetzt wieder ausgebuddelt und dafür wurden extra Bagger per Kran an den Strand gehievt. Sie sollen jetzt den Kadaver ausgraben und zerteilen und die Überreste sollen dann auf die Mülldeponie gebracht werden.
Wetter. Der Abend und die Nacht haben auch im Norden und Osten weniger Schauer dabei. Die Temperaturen gehen runter auf 13 bis 4 Grad. Hier und da gibt es Nebel. Morgen gibt es wieder viele Wolken und manchmal Regen. Nur im Süden bleibt es trocken, dann höchstens 16 bis 20 Grad. Und auch der Mittwoch wird durchwachsen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.